Mir wäre es wahrscheinlich auch so gegangen, Saskia, was ich toll finde, dass du auf den Herrn gehört hast. Das ist absolut vorbildlich. Wenn der Herr dich gedrängt hat, darum geht es. Der Herr sieht mit seinen Augen und weiß um unser Herz. Und dass du das vor der Gemeinde gemacht hast, das ist wirklich absolut lobenswert. Weil das ist genau das, was der Herr eigentlich möchte, dass wir haben das vorhin zwar mit Inbrunst gesungen, mach uns rein, heilig, aber manchmal verstehen wir gar nicht, was das alles bedeutet, warum wir das eigentlich tun sollen. Eva hat das vorhin auch gesagt, als wir vorhin das Lied gesungen haben, wir marschieren in der Siegesschar. Es klingt so nach Krieg und Armee und marschieren und wir sind keine Kriegstreiber, wir wollen nicht in den Krieg ziehen, jedenfalls nicht in den natürlichen Krieg. Aber wir sind im Krieg. Und dessen sind wir uns manchmal nicht bewusst. Wir sind im Krieg. Nicht mit Menschen. Wir wollen alle Menschen lieben, so schlimm wie sie sind. Wir wollen alle Menschen lieben, so hat Jesus das auch gemacht. Aber wir sind im Krieg mit dem Feind. Was meinst du, warum wir überall angegriffen werden? Weil der Feind was dagegen hat, weil er uns stoppen will. Und wir denken manchmal so, ja, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Das geht ja alles ganz gut, wir haben es gut. Wir sind im Krieg. Und der Herr möchte, dass wir aufstehen. Dass wir das ergreifen, die Waffen des Geistes ergreifen und vorangehen. Wir sind auf der Siegerstraße, aber nicht, wenn wir es uns nur gut gehen lassen, sondern tatsächlich unser ganzes Herz dem Herrn geben und auch beim Abendmahl klang das auch an, bei manchen Gebeten, uns bewusst machen, warum wir eigentlich in dieser Armee sind. Wir sind da nicht einfach so, ach komm mal rein. Das ist eine absolut exklusive Armee, wo du nicht einfach so reinkommst. Du musst erkauft werden. Und zwar nicht mit Geld, sondern mit Blut. Und deswegen, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat, deswegen sind wir in dieser Armee. Das hat ihn sein Leben gekostet, damit wir für ihn marschieren, damit wir in dieser Welt Licht sind, damit wir die Waffen des Geistes in Anspruch nehmen und auch damit umgehen. Und nicht nur sagen, ja Jesus, danke, dass du mich gerettet hast. Ja, das sollen wir auch sagen. Aber er hat uns auch dafür gerettet, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Darum geht es. Gut, das vorweg. Jetzt zu meiner Predigt. Übernatürliche Kraftwirkungen habe ich die Überschrift genannt. Und so Übernatürlichkeit, übernatürliche Phänomene sind damals wie heute immer noch phänomenal und Menschen mögen das und lieben das und laufen dahin, wenn irgendwo was passiert, was übernatürlich ist, dann ist das eine große Faszination für viele Menschen. Aber wir wissen natürlich auch, dass nicht alles, was übernatürlich ist, von Gott kommt. Und darum gibt es ganz besonders unter Christen große Vorbehalte dagegen. Wo wir erstmal immer skeptisch sind. Das ist übernatürlich erstmal Abstand und erstmal skeptisch. Und manche fürchten sogar, dass hinter jedem Geschehen, was nicht in irgendeiner Weise wissenschaftlich erklärt werden kann, dämonische Mächte stecken könnten. Tja, dabei lesen wir in der Bibel so viele Zeichen und Wunder, die Gott getan hat. Wieso vermuten wir hinter übernatürlichen Zeichen immer gleich einen Dämon? Gott tut auch Wunder. Zeichen und Wunder. Wir lesen das in der Bibel. So viele Zeichen und Wunder. Und zwar wirklich so fantastisch. Ja, manchmal, wenn man es oft genug liest, dann kommt einem das schon so selbstverständlich vor. Aber wenn wir uns dann mal wirklich hineinbegeben und hineinversetzen, was das für Wunder waren, das ist fantastisch. Absolut übernatürlich. Und ich frage mich, warum wollen wir diesen Bereich, dieses Übernatürliche, eigentlich dem Feind überlassen. Warum soll das dem Feind gehören? Nee, das soll nicht dem Feind gehören, im Gegenteil. Ist es deswegen, weil wir nicht immer wissen, woher das kommt? Dass wir so skeptisch sind? Oder sind wir deswegen auch skeptisch, weil manche Christen vielleicht auch nicht sauber und gut damit umgehen? Könnte auch sein. Aber ich frage mich, ob wir nicht Gott die Möglichkeit rauben, wenn wir davon auf Abstand gehen und wenn wir uns davon zurückhalten, ob wir Gott nicht die Möglichkeit rauben, seine Herrlichkeit und Größe in dieser Welt offenbar zu machen. Er ist größer als unser Verstand. Er ist größer als unsere Kraft. Er ist größer als das, was wir nur in der Natur sehen. Er ist viel größer. Und ich möchte ihm erlauben, dass er das auch zeigen kann. Gott scheut sich nicht, das zu zeigen. Und er scheut sich auch nicht vor der Auseinandersetzung mit dem Feind. Ich nehme mich euch mal mit hinein. Ich weiß, ihr kennt das alles, aber trotz alledem, ich möchte nochmal so den Punkt setzen. Eine dieser Machtdemonstrationen zwischen Gott und dem Feind, das fand statt, als Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Wir wissen, dass Israel in Ägypten groß geworden ist, aber dann von den Ägyptern versklavt worden ist. Sie waren kein freies Volk mehr. Und Gott hat sich darüber Gedanken gemacht, hat darüber getrauert und hat dann Mose berufen und hat gesagt, so Mose, ich gebe dir den Auftrag, führe mein Volk aus diesem Land heraus. Und ich sage dir, wie du es tun sollst. Gib ihm klare Anweisungen. Ich lese mal eine Bibelstelle, 2. Mose 7, 10 bis 12. Also es ist nicht die ganze Geschichte. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Gottes Kraft wird in dem Moment wirksam, wo Aaron genau das tut, was Gott ihm gesagt hat. Aaron brauchte Glauben dazu. Du stehst vor einem der mächtigsten Herrscher der damaligen Welt, vor dem Pharao. Du bist ein ganz kleines Licht. Der Pharao sieht dich nur als Sklaven. Und dann stehst du da und Gott sagt, schmeiß deinen Stab auf die Erde. Und du denkst, ja, kann ich ja machen. Was ist, wenn nichts passiert? Aber Aaron hat geglaubt. Er hat geglaubt, dass das, was Gott ihm gesagt hat, auch Auswirkungen hat. Es war keine Schlange, die der da hingeworfen hat, es war ein Stab, ein Holzstab, tot. Und erst in dem Moment, als er auf den Boden traf, wurde es zur Schlange, weil Gott eingegriffen hat, weil seine Macht offenbar wurde. Und dann rief der Pharao seine Zauberer, weil er wusste auch was von übernatürlichen Kräften. Und die Zauberer machen genau dasselbe. Typisch Satan, er kopiert das, was Gott macht, macht das nach. Und stiehlt im Grunde Gott damit die Schau. Das heißt, es ging nicht um Schau, es ging um Machtdemonstration. Aber er klaut ihm das, weil er es genau so macht. Und trotzdem dann auch die Schlange von Aaron, beziehungsweise, wenn man so will, Gottes Schlange, die anderen Schlangen verschlingt, das ist natürlich ein Zeichen dafür, Gott ist stärker. Und trotz alledem, diese eigentliche Machtdemonstration Gottes ist nicht mehr da. Ja? Es hat nicht mehr den Eindruck gemacht, den es eigentlich machen sollte, weil der Teufel da reingegangen ist. Und noch zwei weitere Male passiert es genau so. Ja, Aaron und Mose tun Zeichen, die Gott ihnen aufgetragen hat und die Zauberer machen es nach. Übrigens da in diesen beiden Fällen, ohne dass Gott nochmal hinten einen draufsetzt, sondern da war es wirklich, der Teufel macht genau das nach, was Gott auch gemacht hat. Wer ist nun stärker? Ist es jetzt ein Kampf zwischen Gott und dem Teufel? Muss sich Gott beweisen? Gott ging es doch um was ganz anderes. Das ging ihm doch nicht darum, dem Teufel zu zeigen, dass er stärker ist. Das weiß er sowieso. Es ging ihm darum, das Volk zu retten. Das war seine Absicht. Hinter all dieser Machtdemonstration ging es ihm nur darum, das Volk zu retten. Worum ging es dem Feind? Seine Macht zu demonstrieren. Nichts weiter. Gott klein zu machen. Gott ein Bein zu stellen. So, wie geht's weiter? Bei der dritten Plage macht Gott Stechmücken aus Staub. Und im 2. Mose 8, Vers 14 lesen wir, die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über Menschen und das Vieh. Die Zauberer haben versagt. Warum auch immer, spielt keine Rolle. Aber wisst ihr, dass der Feind das nicht mag? Der Feind hasst Niederlagen. Das kratzt an seinem Stolz. Satan ist ein stolzer, übernatürlicher, mächtiger Engel, böser Engel. Aber wenn man seinen Stolz erniedrigt, dann hasst er das. Und von dem Moment an hören die Zauberer auf, es nachzumachen. Interessant, ne? Widersteht dem Feind, so flieht er von euch. Mit einer Reihe weiterer Plagen, wir lesen das, könnt ihr nochmal nachlesen im 2. Mose, noch eine ganze Reihe Plagen muss Gott erst aufwenden, damit der Pharao überzeugt wird und bereit ist. Er wird im Grunde gezwungen von Gott, gezwungen, die Israeliten freizulassen. Und Gott führt sie dann raus und auch mit richtig vielen Zeichen und Wundern, wenn ihr das lest, es ist wirklich ergreifend, was Gott für Wunder tut und was da beschrieben ist. Wir lesen in der ganzen Bibel von Gottes übernatürlichem Eingreifen, nicht nur an dieser Stelle, sondern viel weiter, bis ins Neue Testament hinein. Warum sollte Gott damit aufgehört haben heute? Manche behaupten das ja, Gott hat aufgehört mit seinem Eingreifen, seinem übernatürlichen Eingreifen. Warum sollte Gott das tun? Gibt es dafür irgendeine Begründung? Warum hat er es damals getan? Um sich der Welt zu offenbaren, um seinen Menschen, seinem Volk zu helfen. Das hat er im Neuen Testament auch nicht anders gemacht. Was hat Jesus viele Wunder getan? Wozu? Natürlich auch zu zeigen, ich bin Gottes Sohn. Aber das war nicht das Haupt, sondern er wollte Menschen helfen. Er wollte Gottes Größe zeigen, seine Herrlichkeit zeigen. Darum ging es ihm. Warum sollte er aufgehört haben? Braucht er das nicht mehr zu tun? Reicht das, wenn wir das in der Bibel lesen? Wie viele Menschen lesen in der Bibel? Ich hoffe, ihr alle. Aber wer Gott nicht kennt, der liest nicht in der Bibel. Wie soll sich Gott offenbaren? Außerdem hat Jesus selber seinen Nachfolgern, bevor er wieder in den Himmel gegangen ist, hat gesagt, bei euch werden Wunder passieren. Durch euch werden Wunder passieren. Markus 16, 17 bis 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Das heißt, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Das meint gläubig geworden. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Haben wir gerade vorhin gehört von Sophie. Die Migräne ist weg, weil ihr die Hände aufgelegt worden sind. Das ist ein, wer kann das denn machen? Wer hat denn Hände, die das können? Wir doch nicht. Auch wenn wir gläubig sind. Das kann nur die Kraft Gottes tun. Und genau das sind die Zeichen, das sind übernatürlich. Und das ist keine Liste, die vollständig ist, das ist nur eine Auswahl. Nur, dass man mal so eine Ahnung davon kriegt, was Gott tun kann durch uns. Und was hat Jesus im Johannesevangelium gesagt? Zu seinen Jüngern hat er es gesagt, wahrlich, wahrlich, also Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wir wissen, was Jesus für Werke getan hat, oder? Zwei Tote hat er aufgeweckt, ganz viele Menschen gesund gemacht, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat gepredigt, ja? Er hat die Pharisäer, die so klug waren, die Schrift so gut kannten, immer wieder mit seiner Weisheit überrascht. Und er hat gesagt, so, das sind doch schon, er ist auf dem Wasser gegangen. Er hat Petrus auf dem Wasser gehen lassen. Welches Wunder möchtest du tun, was Jesus getan hat? Sag doch mal, was möchtest du tun von dem, was Jesus getan hat? Er sagt, wir werden das Gleiche tun. Und dann sagt er, und noch größere Dinge. Wie können wir das tun? Wir sind Menschen. Jesus war Gottes Sohn. Wie können wir das tun? So wie Jesus auch, weil Jesus war Mensch hier auf dieser Erde, aber er wurde von Gottes Kraft erfüllt. Er sagt nicht, ich tue das, sondern der Vater tut das durch mich. Und genau auf diese Art und Weise wird er das auch durch uns tun, wenn wir Gottes Kraft empfangen. Die Geistesgaben, die im Neuen Testament beschrieben sind, sind genau das. Er will uns mit seinem Geist füllen und mit seinen Gaben ausstatten, damit wir diese Dinge tun können. Nicht aus uns heraus, sondern weil Gott uns das aufträgt. Genau, von diesen Geistesgaben habe ich in den letzten Predigten schon gesprochen. Ich nehme sie mir tatsächlich einzeln vor und heute sind die Gabe der Kraftwirkung ist heute dran. Im 1. Korinther 12, Vers 10, und zwar der erste Teil, ich nenne ihn mal A. Da werden die Gaben aufgezählt, die der Geist uns gibt. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften. Ja, das andere kommt dann später mal dran. Jetzt kümmern wir uns nur um diesen ersten. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften. Wer von euch hat schon Wunderkräfte bekommen? Preis den Herrn. Hannah hat schon Wunderkräfte erlebt und bekommen. In den meisten deutschen Übersetzungen steht an dieser Stelle tatsächlich etwas von Wundern. Also Wunderkräfte oder wie auch immer, oder Kraft, Wunder zu tun, wie auch immer das übersetzt ist. Und da muss ich reingrätschen. Und jetzt sage ich euch tatsächlich mal zwei griechische Worte. Letzte Woche habe ich das nicht gemacht. Aber diese griechischen Worte kommen euch bekannt vor, ganz sicher. Denn eigentlich steht da nicht Wunderkräfte in der Bibel, im Grundtext, sondern dort steht etwas anderes. Energemata dynameon. Energemata, kommt euch das bekannt vor? Energie. Ja, da kommt das Wort Energie her. Und Dynamo, wer hat ein Fahrrad? Ich hoffe, da ist ein Dynamo dran. Das heißt, heute kannst du auch mit Batterie fahren, genau. Früher war da immer ein Dynamo dran, damit es Licht gibt. Ohne Dynamo kein Licht. Genau. So. Und wörtlich übersetzt heißen diese beiden Worte Wirkungen der Kräfte. Das ist damit gemeint. Also von Wundern ist eigentlich gar nicht die Rede. Obwohl, natürlich, wenn Gottes Kraft wirkt, passieren auch Wunder. Das ist keine Frage. Aber Wirkungen der Kräfte umfasst noch viel mehr als nur das Wunder passieren. Das ist der Punkt. Deswegen ist mir das wichtig, darauf nochmal hinzuweisen. Hier steht nichts von Wundern. Wunder ist ein anderes griechisches Wort. Ja? Hier steht Wirkungen von Kräften. Also viel, viel umfassender. Ja? Was darunter alles zu verstehen ist, will ich mal erzählen. Warum ist das wichtig? Warum müssen wir das unterscheiden? Warum müssen wir Wunder auch von Kraftwirkungen unterscheiden? Weil du nicht alle Kraftwirkungen Wunder nennst. Ganz einfach. Erinnert ihr euch, oder vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Erweckung in Toronto. Anfang der 90er Jahre war das. Und es geschahen viele außergewöhnliche und manchmal sogar befremdliche Dinge dort in den Gottesdiensten. Menschen fielen während der Versammlung um, fingen an zu zittern oder lachten. Nicht mal eben so, sondern immer, also dauernd. Die hörten nicht wieder auf zu lachen. Manche weinten und hörten nicht wieder auf. Und dann gab es auch ganz viele, die Tierlaute von sich gegeben haben, unterschiedlichster Art und Weise. Und das ist schon crazy, ganz ehrlich. Und mancher hat den Kopf geschüttelt. Aber wisst ihr, was auch passierte? ganz auffällig, es kamen ganz viele Menschen zum Glauben. So, und das ist schon mal ein Zeichen dafür, da ist Wirken Gottes. Wenn Menschen zum Glauben kommen, ja, dann muss man sich das genauer angucken. Dann kann man das nicht gleich an die Seite wischen und sagen, nee, das kenne ich nicht, das will ich nicht. Das ist übernatürlich, aber ich weiß nicht woher. Wenn Menschen zum Glauben kommen, ist das ein Zeichen dafür, dass Gott wirkt. So, diese Nachrichten aus Toronto gingen natürlich rasend schnell um die ganze Welt. Ja? Und die Reaktionen waren total unterschiedlich. Von total begeistert bis bloß nicht. Wir waren zu der Zeit in einer Gemeinde, die dem Ganzen offen gegenüberstand. Also unser Pastor, der hatte echt einen Blick dafür, auch wo Gott am Wirken war, und wir waren wirklich offen dafür. Und es passierte auch bei uns in den Versammlungen, egal in welcher, also es war nicht nur in Gottesdiensten, sondern wenn wir zusammenkamen, dann, also zum Beispiel das Lachen, dann fing einer an zu lachen und da steckten immer mehr Leute an, nachher war fast die ganze Versammlung am Lachen. Genau, und trotzdem manchmal, also das war manches Mal, konnte man merken, da ist wirklich Gott dahinter, da wirkt Gott. Und manchmal habe ich meine Zweifel gehabt und habe gedacht, irgendwie fühlt sich das nicht wirklich an, als wenn Gott das gewirkt hat, sondern manches Mal fühlte sich das eher an, das war seelisch produziert. Man kann auch, ja, man wird auch durch Lachen angesteckt und man kann das auch hervorbringen. So, ja, ich war nicht immer ganz sicher. Und es gab auch bei uns die Diskussion, so, was ist das nun und was ist gut und was ist nicht und wie kann man das unterscheiden und so weiter. Und mir hat damals wirklich sehr viel geholfen. Der Pastor der Gemeinde in Toronto hat ein Buch geschrieben darüber. Auch ist auf die Kritik eingegangen, die aus aller Welt auch da an diesen Vorkommnissen geherrscht hat und auch an sie natürlich hineingekommen sind. Und er schreibt in dem Buch, um das mal ganz kurz zu machen, er sagt, wir haben diese Zeichen nicht gesucht. Wir waren nicht darauf aus, dass sowas bei uns passiert. Es geschah einfach. Und wir haben auch nicht danach uns ausgestreckt, dass das immer wieder passiert. Haben nicht das gefördert und gesagt, so, lach doch mal oder irgendwie gepusht. Haben wir nicht gemacht. Aber wir haben das Ganze ernst genommen. Aber vor allen Dingen, worum es uns ging, wir haben geguckt, welche Frucht daraus entsteht. Also wenn zum Beispiel jemand wie ein Hahn gekräht hat, was soll das? Warum kräht jemand wie ein Hahn? So, das an sich, da kann man noch, was kannst du daran prüfen? Steht das irgendwo in der Bibel? Ja, natürlich, in der Bibel steht, dass ein Hahn gekräht hat, das wissen wir bei Petrus. Aber da hat ein Hahn gekräht und kein Mensch. Also warum? So, und dann haben sie gesagt, so, was wir gemacht haben, bevor jemand darüber Zeugnis geben konnte, haben sie eine kurze Zeit später, haben sie ihn interviewt und gesagt, was hat das in dir vollbracht? Was hat das in dir gewirkt? Was hat da ist an Frucht entstanden? Hast du eine nähere Beziehung zu Jesus gekriegt? Hat er dir was gesagt dadurch? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und wenn dabei was rauskam, dass da ein geistiges Wachstum, wenn da eine tiefe Liebe zu Jesus oder wie, was auch immer dabei rausgekommen ist, dann haben sie ihn Zeugnis geben lassen oder die. Aber nicht, wenn irgendwo keine Frucht entstanden ist. Dann haben sie das an die Seite getan und haben gesagt, nee, dann war das anscheinend nicht vom Herrn. Es gab beides. Es gab Wirkung vom Herrn, es gab aber auch manches, was seelisch oder wie auch immer passierte. Und sie haben nur das gefördert, beziehungsweise auch in den Mittelpunkt gestellt, was wirklich zweifelsfrei von Gott war. Wenn nämlich wirklich auch Frucht daraus entstanden ist. Und damals wie heute wird von Kritikern immer gefragt, ist das biblisch? Kennt ihr das? Ist das biblisch? Was meint man damit? Findet man das irgendwo in der Bibel geschrieben? Jetzt lass mich mal eine Gegenfrage stellen. Wo steht in der Bibel, dass Gott uns gesagt hat, ich schreibe alles in mein Wort hinein, was ich jemals tun werde? Hat Gott nicht die Freiheit, auch Dinge zu tun, die er vorher nicht in seinem Wort geschrieben hat? Wollen wir uns als Richter über Gott aufstellen und sagen, das darfst du nicht tun? Das ist für mich die Frage. Es gibt Dinge, die weit darüber hinausgehen. Und wollen wir Gott nicht wirklich seinen Willen lassen und auch tun lassen? Ich will mich da hineinbegeben, auch wenn es Ja, wir sollen das prüfen, das ist gar keine Frage. Wir sollen gucken. Ich bin nicht auf, genauso wie die in Toronto, ich bin nicht darauf aus, dass unbedingt wer weiß, was passiert und dass wir jetzt alle anfangen zu zittern oder zu lachen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass Gott Frucht bringt. Und wenn er es durch diese Zeichen tut, ja, preis den Herrn. Und lass ihn doch das tun. Trotzdem wollen wir gucken, bringt das auch Frucht? Dann wollen wir es fördern. Wenn es keine Frucht bringt, dann tun wir es an die Seite. Ja? Würdest du dieses Lachen, dieses Weinen, dieses Zittern, dieses Hähnekrähen oder Hundbellen, würdest du das als Wunder bezeichnen? Aber wenn es von Gott kommt, dann ist es eine Kraftwirkung. Dann ist es eine Kraftwirkung, dann wirkt der Heilige Geist. So, deswegen, versteht ihr deswegen, warum das so wichtig ist, zu sagen, so, das ist keine Wunderkraft, sondern es ist sind Kräfte? Ja? Wie heißt es genau, was habe ich gesagt? Gabe der Kraftwirkungen. Ja? Wirkungen der Kräfte. Und dass Gott Kräfte hat, wissen wir. Wirkungen der Kräfte. Und diese können sehr unterschiedlich aussehen. So, deswegen habe ich das erzählt, weil es Wirkungen der Kräfte sind. Das sind nicht unbedingt Wunder. Wenn jemand auf dem Wasser laufen kann, das ist ein Wunder. Wenn jemand heil wird und gesund wird, ist ein Wunder, gar keine Frage. Aber wenn jemand lacht, nicht unbedingt ein Wunder. Gott kann Wunder tun durch dieses Lachen in ihm. Das ist dann die Frucht, die entsteht. Ja, preist den Herrn. Aber das würde ich trotzdem nicht als Wunder bezeichnen, sondern als Wirkung des Herrn. So, Kraftwirkungen können sehr unterschiedlich aussehen. Wir waren mal in Berlin auf einer Konferenz und der Prediger hat sein Jackett ausgezogen und jemanden nach vorne gerufen und dem das Jackett von hinten aufgelegt und der ist sofort zusammengebrochen. Erstaunlich. Er hat das noch ein paar Mal wiederholt. Und am nächsten Tag, also es ging über ein paar Tage, am nächsten Tag kam einer der Organisatoren nach vorne und hat ein Zeugnis gegeben und hat gesagt, als ich das gestern gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre eine Show. Das ist alles abgesprochen. Der hat genau die Leute nach vorne gerufen und gesagt, wenn ich dir das Rakett auflege, dann bricht zusammen. Bis er das selbst erlebt hat. Und er hat gesagt, wir sind gestern Abend zu mir nach Hause, weil wir noch ein bisschen was zusammen essen wollten. Und als er durch die Haustür geht, ein Freund von ihm, hat hinter der Haustür gestanden, sodass er ihn nicht sehen konnte. Und der hat das Jackett von dem Prediger dabei gehabt. Und er geht durch die Haustür geradeaus weiter, guckt sich nicht um, nichts. Und der Freund kommt von hinten und legt ihm das Jackett auf. Er hat nichts davon gesehen. Und sofort bricht er zusammen. Und da war er überzeugt, das war die Kraft Gottes, das war nicht das Jackett. Und da war er überzeugt. Und er sagte, das war nicht das Zusammenbrechen. Ich habe so sehr die Gegenwart Gottes gespürt. Er hat an mir gewirkt. Darum ging es. Es ging nicht um eine Machtdemonstration, sondern darum, dass Gott in Menschen wirkt. Gott, ist das ein Wunder? Es ist eine Kraftwirkung. So. Im Grunde ist es auch egal, ob wir es Wunder oder Kraftwirkung nennen. Wenn es von Gott kommt, preist den Herrn. Lass ihn das tun. Und trotz alledem, gar keine Frage, wir müssen gucken, woher es kommt. Wir wollen nicht alles einfach nur für alles offen sein. Der frühere Präsident hat mal gesagt, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Er hat immer so Sprüche drauf gehabt. Ich fand den richtig gut. Wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Weil ich will mir nichts einfangen vom Feind. Ich will nicht mit dem Teufel zusammenarbeiten, gar keine Frage. Deswegen müssen wir gucken, woher das kommt. Was hat es für Auswirkungen? Genau. Geistesgaben werden immer Jesus verherrlichen. Egal was für Geistesgaben. Das gilt nicht nur für die Kraftwirkung. Sie werden immer Jesus verherrlichen. Sie werden Jesus groß machen. Das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Das steht auch im Wort drin. Sie werden immer Jesus groß machen. Die Beziehung zu Jesus wird vertieft. Ich bekomme eine tiefere, engere, intimere Beziehung zu Jesus, weil er möchte das. Er möchte, dass wir ihm folgen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte, dass wir ihn lieben. So, und da, deswegen solche Wirkungen werden ein geistliches Wachstum, das heißt näher zu ihm. Ja? Manchmal auch eine Reinigung, auch eine Ermahnung gehört dazu. Eine Ermahnung ist doch da, so, das, was Saskia erzählt, das war eine Ermahnung. Sie hat eine Woche lang Ermahnung gehört und hat darauf reagiert und hat jetzt Frieden. Preis den Herrn, weil der Herr hat ihr vergeben und sie ist gehorsam gewesen. Darum ging es. Sie liebt Jesus jetzt noch mehr. So, auch das gehört dazu. Das heißt, es wird ein geistliches Wachstum in mir passieren und zwar nicht nur bei dem, der die Geistesgabe empfängt, sondern auch bei dem, der sie weitergibt. Wir sind nicht nur Kanäle oder Träger göttlicher Kraft und geben das einfach nur so weiter. Nein, wenn wir diese Kraft empfangen und weitergeben, dann geht sie auch durch uns hindurch und wir werden auch was davon haben. Es wird auch etwas in uns bewirken. Alleine, dass Gott dich gebraucht, ich finde das immer schon erheben, wenn Gott durch dich wirkt, du kannst was tun. Und du siehst, da ist eine Wirkung, das hilft jemandem. Ich bin immer total begeistert. Nicht über mich, sondern über Gott, was er tut. Und ich bin froh, dass er mich gebraucht dazu. Ja? Aber ich merke immer, so Jesus wird größer dadurch. Auch in meinen Augen und in meinem Herzen. Und darum geht es. Also das ist die Wirkung von Geistesgaben. Sie wird Frucht bringen, sie wird immer Gutes vollbringen. Also Gutes zur Folge haben. Geistesgaben dienen der Einheit und dem Bau der Gemeinde. Wenn irgendeine Geistesgabe kommt und Spaltung bewirkt, dann ist sie nicht von Gott. Gott will immer Einheit. Selbst wenn, ich meine, wir schaffen das selber, immer uns irgendwo zu streiten oder zu trennen oder schlecht von uns zu denken, das können wir von alleine. Aber wenn da noch irgendetwas dazukommt, was das Ganze verstärkt, das ist typisch der Feind. Er nimmt was in uns, was Böses, und verstärkt das dann noch. Und dann kommen Gedanken, ja, du hast ja auch recht und er hat schon immer so oder sie hat schon immer so. Kennt ihr das? Und du kommst so richtig in so einen Strudel rein und es geht immer. Und irgendwann willst du ihn nicht mehr sehen. Das ist mit Sicherheit nicht von Gott. Jeder schlechte Gedanke, der ist nicht von Gott. Dann kannst du sofort an die Seite tun und sagen, Feind, lass mich in Ruhe damit. Ja, also Gott wird niemals Spaltung verursachen, sondern er wird immer Einheit wirken. Und zwar nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch über die Gemeindegrenzen hinaus, auch Einheit mit anderen Christen. Wenn du Gedanken kriegst, diese Gemeinde oder die Katholiken oder die evangelische Kirche, vergiss es. Lass dich darauf nicht ein, mach sie nicht schlecht. Ich weiß, dass nicht alles gut ist bei denen, das weiß ich. Ich mache ja die Augen auch nicht zu. Aber trotzdem, warum sollen wir darüber lästern? Wir stoßen in das gleiche Horn wie der Feind. Und das wollen wir nicht tun. Das sind Christen, das sind Schwestern und Brüder. Nicht alle, aber es gibt welche. Also können wir nicht pauschal darüber urteilen. Ja, also Einheit und Bau der Gemeinde. Bau, er meint nicht einzelne Gemeinden, sondern Bau seines Reiches. Er wird sie aufbauen und nicht zerstören. So, Geistesgaben dienen dazu. Geistesgaben stehen immer im Einklang mit dem Wort Gottes. Das heißt nicht, wie ich das vorhin schon sagte, es muss nicht jede Kraftwirkung ausdrücklich drinstehen. Das ist ja, wenn Gott sagt, die Kräfte, also die Wirkungen der Kräfte, dann ist das so groß und du siehst kein Ende. Und da ist keine Aufzählung, was da alles zugehört. Das ist so der Freibrief, der Heilige Geist kann machen, was er will. Leute schweben lassen oder übers Wasser gehen lassen oder durch die Luft wirbeln. Keine Ahnung, was der Heilige Geist alles vorhat. Keine Ahnung. Ja, aber alles ist da möglich. Gibt keine Aufzählung, keine Grenze. Und das steht nicht alles in der Bibel. Mose konnte vorher auch nicht nachlesen, dass, wenn der Stab dahin geworfen wird, dass eine Schlange daraus wird. Konnte er nicht nachlesen. Wir müssen das auch nicht nachlesen. Wir können einfach Gott vertrauen. Es muss was Gutes bewirken. Es muss im Einklang mit dem Wort Gottes stehen. Das heißt, es darf Gott nicht widersprechen. Ich werde mit dem Stock niemals jemanden hauen dürfen, einfach so. Oder töten dürfen, einfach so. Ja, das werde ich mit Sicherheit, das widerspricht dem Wort Gottes. Ja, morde nicht, töte nicht. So, also, ne, also immer im Einklang mit dem Wort Gottes, mit dem, was er uns offenbart hat. Alle Geistesgaben müssen in Liebe geschehen. Gott ist Liebe und das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Auch die Kraftwirkung, Ausdruck seiner Liebe, damit er sich verherrlichen kann. So, und wenn wir das berücksichtigen, einfach nur diese drei Punkte, und zwar, wenn wir was empfangen, dann lass uns das vorher prüfen und nicht einfach so raushauen. Es sei denn, du bist absolut sicher, dass es vom Herrn ist. Wenn du es vorher geprüft hast, super. Aber wisst ihr, wenn es erst draußen ist, dann ist es schwer wieder einzufangen. Wenn erst was falscher Eindruck entstanden ist, wenn ich einfach nur sowas, ja, wenn du einen Gedanken gekriegt hast und den lässt du einfach so raus. Der kann von Gott kommen, der kann aber auch von dir kommen. Und wir haben das alle schon erlebt, dass der Gedanken auch vom Feind kommen, oder? Das heißt, nicht ein Dämon sitzt in dir, aber der Feind schießt Pfeile, gibt Gedanken. Ja, deswegen lass uns vorher prüfen. Und wenn wir nicht erkennen, was es ist, deswegen haben wir das in der Gemeinde, diese Regel, komm erst zum Gottesdienstleiter oder zum Pastor, zu denen, die damit erfahren sind, die damit umgehen können, die das prüfen können, um dir zu helfen, das zu prüfen. Und wir wollen es nicht einfach so raushauen, sondern wenn wir das tun, dann werden Geistesgaben beliebig. Dann werden sie abgewertet, weil du findest dann immer auch Dinge, die nicht von Gott sind. Und für jemanden, der sich da nicht mit auskennt, der wird dann sagen, ja, da ist Müll dabei und da ist vielleicht auch das eine oder andere gut dabei. Ist das alles Geistesgabe? Wo soll ich denn da, was ist denn nun gut, was ist nicht? Versteht ihr, da müssen wir klar sein. Da müssen wir auch Grenzen ziehen und sagen so, wenn ich etwas nicht verstehe, habe ich neulich schon mal gesagt, wenn ich ein Bild bekomme und verstehe nicht, was das bedeutet, ja, dann gebe ich das nicht weiter. Sondern frage ich erstmal, was bedeutet das? Wenn ich ein Wort bekomme, das kann von Gott sein, ja, aber dann frage ich, Herr, was willst du damit sagen? Und wenn ich selber nicht verstehe, dann gebe ich es weiter und frage jemanden anders, bevor ich es weitergebe. Und ich habe auch schon Worte bekommen oder auch Prophetien bekommen von Leuten, die bis heute noch nicht eingetroffen sind. Die habe ich aber auch nie erzählt. Die behalte ich im Hinterkopf. Manches ist wirklich nicht für jetzt. Es kann auch für später sein. Manches dürfen wir einfach im Gedächtnis behalten. Ja? Nicht alles ist für jetzt und hier und nicht alles ist für alle. Auch das gibt es. Der Herr redet auch zu uns. Ja? So, bitte prüfen. Das ist, weißt du, ich möchte, dass Gott sich verherrlicht und groß gemacht wird. Und deswegen müssen wir mit den Gaben auch sorgfältig umgehen. Ohne zu sagen, so, wir müssen das jetzt stoppen oder das einfangen. Und wenn einer lacht, dann müssen wir gleich sofort, lass lachen. Auch wenn es seelisch ist, ist es nicht schlimm. Lachen ist gesund. Und auch weinen ist gesund. Ich weiß noch von einem Zeugnis, das ist, glaube ich, nicht mal in Toronto passiert, sondern hier irgendwo, dass jemand geweint hat und nicht aufhören konnte. Und die haben alle gedacht, das kann doch nicht gut sein, das kann doch nicht von Gott sein, Wein ist doch nicht von Gott. Und diejenige, nachdem sie dann irgendwann durch war und ansprechbar war, dann die hat er erzählt und hat gesagt, ich konnte 10 Jahre lang nicht weinen. Und sie hat allen Kummer und alles das, was sie bedrückt hat, in sich hineingefressen. Und dieses Weinen, dieses eine Stunde lang wirklich heulen und Rotz und Wasser heulen, das hat sie befreit. Das war der Grund. Frucht. Versteht ihr? Unsere Beurteilung, menschlich gesehen, mag das als negativ sehen. Aber wenn wir dann fragen und sagen, was ist bei dir passiert, was hat Gott bei dir gemacht, dann kommt ans Licht, woher das kommt. Und dann kann auch ein Wein wirklich sehr heilsam sein und gut sein. So, ich wünsche mir, dass Gott Großes tun kann. Ich wünsche mir noch viel mehr Kraftwirkung. Mir geht es nicht um die Zeichen. Mir geht es darum, dass Gott groß gemacht wird. Und er will durch diese Zeichen sein Wort bestätigen. Wir glauben nicht an einen toten Gott, der nur in der Bibel existiert. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der im Himmel lebt und er mächtig ist. Und dass das, was da steht, auch heute noch passiert. Und wodurch soll das passieren, wenn nicht durch dich und mich? Und das sollen wir im Blick haben und uns ausstrecken danach, Herr, gebrauche mich. Wir sollen nicht einfach so sagen, so Herr, jetzt, ich will auf dem Wasser laufen. Nee, das muss der Herr dir schon sagen. Aber wenn er es dir sagt, dann mach es. Dann nimm das im Glauben, dann nimm das in Anspruch und tu es. Nochmal gesagt, mir geht es nicht um die Zeichen, ich möchte, dass Frucht entsteht. Wenn Gott wirkt, dann wird Frucht entstehen. Wenn Gott Kraftwirkungen unter uns tut, dann wird Frucht entstehen. Ob jemand umfällt, ob jemand zittert, ob weint, wie ein Hund bellt oder wie ein Hahn kräht oder wie ein Löwe brüllt. Was auch immer, wie ein Hamster quietscht. Was immer der Herr damit tun will, wir gucken darauf, was Frucht bewirkt. Und das wollen wir nach oben bringen, dann wollen wir Gott Ehre geben dafür. Und das Wichtigste dabei, und das ist auch das Wichtigste, was in Toronto passiert ist, Menschen sollen zum Glauben kommen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht, dass wir tolle Dinge erleben, ja, sondern wir sind kein Zoo oder kein Disneyland oder sonst was, wo spektakuläre Dinge passieren. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Menschen sollen gerettet werden. Und darum auch heute wieder die Einladung, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, ich lade dich ganz herzlich ein, tu das. Tu es und erlebe die Liebe und die Kraft Gottes. Und wenn du das tun willst, dann sprich uns an, all die so ein Schild haben, die darfst du ansprechen, wir wollen dich gerne unterstützen dabei. Wenn du es nicht kannst, wenn du das alleine machen möchtest, darfst du das auch. Hauptsache ist, dass du Jesus annimmst.